Kriminelle und die Behörden, Teil 2. Er bestellte einen Killer. DPR wandte sich in der Folge nun an den einen User, dem er vertraute, und fragte an, ob er jemanden für ihn aus dem Weg räumen könne. Dumm nur, dass es sich dabei um NOB, den Undercover-Agenten der Taskforce, handelte. Was DPR auch nicht wusste, war, dass Curtis Green inzwischen mit der Taskforce zusammenarbeitete und dass er seinen Zugang zum System, seine Passwörter und Login-Daten den Behörden übergeben hatte. Aber auch Green kannte DPR nur unter seinem Künstlernamen und auch er konnte die Server und DPR im Darknet nicht identifizieren oder gar lokalisieren. Er konnte ihn nur administrieren. NoB wusste also von DPR, dass Green die Bitcoin gestohlen hatte, und sofort wurden Agenten zu Green geschickt, um diesen aufzugreifen und in Sicherungsgewahrsam zu nehmen. Aber der war es nicht gewesen und hatte ein bombensicheres Alibi. Er hatte seinen Computer und seine Zugangsdaten ja schon an die Taskforce übergeben und hatte, weil er überwacht wurde, keine Möglichkeit, etwas im Netz zu bewirken, ohne dass die Taskforce es selbst zum Zeitpunkt des Diebstahls mitlas. Er konnte es also gar nicht gewesen sein. Also musste der Mordauftrag von NOB wohl angenommen werden, um DPR auf die Schliche zu kommen. Die Behörden fälschten also eine Reihe von Bildern, die Curtis Green zeigten, wie er gefoltert wurde, und dann einige, die seinen toten Körper zeigten. Die Staatsanwältin zeigt diese Bilder nicht und sie erzählt auch nicht, wie es weiterging, außer dass man DPR diese Bilder zukommen ließ und er später in New York verhaftet werden konnte. Wie genau man das fertiggebracht hatte, ist wohl noch unter Verschluss. Es stellte sich heraus, dass DPR das Pseudonym eines Mannes mit Klarnamen Ross Ulbricht war, der verhaftet und zu lebenslang ohne Bewährung verurteilt wurde. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die ohne Kryptographie, auf der auch das Darknet aufgebaut ist, die ohne Peer-to-Peer-Netzwerke, ebenfalls eine wesentliche Grundlage des Darknet, die ohne Kryptowährungen, in diesem Fall Bitcoin, nie so hätte geschehen können. Also Ende gut, alles gut? Der Bösewicht wurde gefasst und verurteilt. Doch, stopp! Wo befanden sich die verschwundenen 25 Millionen? Gelegenheit macht Diebe. Neben den circa 25 Millionen Dollar in Bitcoin, die verschwunden waren, interessierten sich die Ermittler insbesondere, neben den Kriminellen, die Silk Road für ihre Geschäfte genutzt hatten, für die beiden anderen Akteure in diesem Schauspiel, Death from Above und French Maid. Im Frühjahr 2014 erhielt die Staatsanwältin aus dem Nichts einen Tipp, der die Story weiter fortschreiben sollte. Der Tipp hatte nichts mit Silk Road zu tun und der Tippgeber ist auch nicht öffentlich bekannt. Man informierte sie, dass NOB, der mit dem Mord beauftragte Agent, viele Bitcoin transferierte. Viel mehr, als es sein Beamtengehalt zuließ. Es handelte sich wohl um mehrere hunderttausend Dollar im Monat. Zudem sagte der Tippgeber, dass NOB seinen Status als Kriminalbeamter nutze, um eine Exchange, also eine Bitcoin-Tauschbörse, zu nötigen, die zu seinen Transfers gehörenden Transaktionsaufzeichnungen in den Büchern zu löschen. Er erpresste sie und drohte mit Sanktionen durch die Polizei und andere Behörden, wenn sie seinen Anweisungen nicht Folge leisten würden. Er hatte die Rechnung aber ohne die Bitcoin-Blockchain und deren Grundfunktion gemacht. In der Bitcoin-Blockchain sind alle Transaktionen, die jemals gemacht wurden, von der Stunde Null an lückenlos und unveränderbar aufgezeichnet. Das ist der Grund für den Erfolg der Bitcoin-Blockchain. Wenn der Public Ledger, das öffentliche Kassenbuch, nicht durch das Peer-to-Peer-Netzwerk auf vielen Tausenden von Nodes liegen würde, wäre die Blockchain nicht sicher und er wäre mit seinem Betrug wahrscheinlich durchgekommen. In der Public Bitcoin Blockchain sind aber die Einträge im Ledger auf vielen tausend Nodes kopiert und bestätigt. Deshalb konnte man auch seine Aktivitäten nachvollziehen und ein Muster erkennen. Der Public Ledger zeigt die Zusammenhänge. Die Ermittler wurden also wieder tätig und recherchierten, woher NOB die vielen Bitcoin hatte und was er genau damit machte. Obwohl Catherine Houn das nicht explizit sagte, kann man wohl getrost davon ausgehen, dass es andere Kriminalbeamte und eine andere Abteilung, die gehasste und berühmte interne Ermittlung, waren, die nun gegen einen Kollegen ermitteln mussten. Durch eine Analyse der Bitcoin-Blockchain, in der die Transfers einzelner Wallets miteinander in Beziehung gestellt wurden und einer oder einigen bekannten Wallet-Adressen, die NOB benutzt hatte, konnten alle irgendwie zusammenhängenden Transaktionen aufgedeckt werden. Voller Staunen erkannte man, dass NOB nicht nur NOB in dem Spiel um die Silk Road war, sondern auch der Erpresser von Ulbricht, dem gefassten Betreiber der Silk Road. Dieser Erpresser war bisher nur unter dem Namen Death from Above bekannt. Damit hatte man einen Guten, der auch ein Böser war, und zwar ein ganz Böser, enttarnt. Ein ganz böser Bösewicht, denn mit Hilfe des Public Ledger der Bitcoin-Blockchain wurde auch noch bewiesen, dass er zudem auch noch der User hinter dem Namen French Maid war. Es wundert einen, dass er das alles organisieren konnte. Es hört sich definitiv nach einer multiplen Persönlichkeit an. Man kann sich das Erstaunen der Behörden vorstellen, als sie erkannten, dass einer ihrer Ermittler gleich in drei Rollen geschlüpft war. Er war Bundesagent und wollte DPR festnehmen. Er hatte DPR erpresst mit der Drohung, dass er ihn sonst verrät. Und zum Schluss hat er ihm auch noch Insider-Informationen verkauft. Alles der gleiche Agent. Allerdings hat er nur im ersten Fall für den Staat gearbeitet und in den beiden Nebenrollen hat er in die eigene Tasche gewirtschaftet. All das wäre wahrscheinlich nie ans Tageslicht gekommen, wenn die Bitcoin-Blockchain nicht öffentlich zugänglich für alle und jeden wäre und nicht alles bzw. jede Transaktion minutiös aufgezeichnet würde. Die Story geht weiter. Es dauerte nicht lange, bis NOB verhaftet wurde, nachdem die internen Ermittler IN mit den anderen Identitäten und den Bitcoin-Verkäufen in Verbindung bringen konnten. Nun hatte die Staatsanwaltschaft ein neues Beweismittel entdeckt. Den Public Ledger, das öffentliche Kassenbuch, die Bitcoin-Blockchain. Warum also nicht versuchen, die gestohlenen Bitcoin mit der gleichen Technik aufzufinden, mit der man NOB überführt hatte? Denn obwohl man NOB beweisen konnte, dass er French Maid und Death from Above war, so führt keine Spur im Ledger im Zusammenhang mit den gestohlenen 12.000 Bitcoin zu ihm. Ulbricht hatte sich nicht selbst bestohlen und sein Mitarbeiter Green war es sicher nicht gewesen. Das hatten die Ermittlungen zweifelsfrei ergeben. Vielleicht könnte der Public Ledger auch hier wieder der Schlüssel zum Erfolg sein. Durch weitere Analysen konnten die Ermittler die verschwundenen Bitcoin bis zur Mt. Gox Exchange verfolgen. Diese hatte zwar den Betrieb eingestellt, aber durch die Aufzeichnungen und durch die zu den gestohlenen Bitcoin gehörigen Wallets konnte ein Bankkonto in den USA ausfindig gemacht werden, welches zu einer Briefkastenfirma gehörte. Die konnte man dann auf herkömmlichen Wegen zuordnen. Das ist für die Behörden täglich Brot und kein Problem. Die Überraschung war perfekt und das Erstaunen groß, als man feststellte, dass diese Briefkastenfirma einem anderen Ermittler der Silk Road Task Force gehörte. Er war der Krypto-Experte des Secret Service. Dieser war seinerzeit BE der Übergabe von Curtis Green dabei, als dieser seinen Computer und seine Passwörter an die Task Force übergeben hatte. Der Secret Service-Mann verwendete dann am Abend die Zugangsdaten von Green und überwies sich die Bitcoin selbst. Also hatte Ulbricht recht, als er zu dem Schluss kam, dass Green den Diebstahl begangen hatte. Es war zwar nicht Green selbst an der Tastatur, sondern der Secret Service-Agent, aber das kann man elektronisch nicht wirklich nachweisen. Man kann zwar sehen, wessen Account genutzt wurde, aber nicht, wer ihn benutzt hat, wenn nicht zufällig auch noch eine Webcam läuft. Das ist ja, wie der Leser inzwischen weiß, nur eine Frage des Private Keys. Wer den hat, der kann die Bitcoin versenden. Was für eine Geschichte. Ein Bösewicht und zwei Beamte, die auch noch ihr eigenes Spiel spielten und unabhängig voneinander Verbrechen begingen, wenn das kein schlechtes Licht auf Bitcoin wirft. Auch die Polizei sollte eine Public Blockchain nutzen. Wenn man sich nun einmal überlegt, wie die Welt sich verändern könnte, wenn auch die Polizei eine öffentliche Blockchain als Aufzeichnungssystem benutzen würde, wenn Beweisketten nicht verändert werden könnten, wenn der Hash einer Zeugenaussage auf einer Blockchain verwaltet würde, wenn die Bewegung beschlagnahmter Drogen und der Zugang zu den Beweisen in einer öffentlichen Blockchain verzeichnet würde. Gelegenheit macht Diebe und das trifft auch auf Beamte zu, wie man an diesem echten Fall sehen kann. Es sind ja auch nur Menschen und Menschen werden schwach. Der eine bei 10.000 Euro, der andere erst bei 1 Million oder bei 20 Millionen. Aber keiner wird schwach, wenn er sich sicher sein kann, dass er mit Hilfe der Blockchain auf jeden Fall erwischt wird und letztendlich im Gefängnis landet. Es ist anzunehmen, dass eine Public Blockchain nicht nur solche Verführungen verhindern würde, sondern auch ein wichtiges Bollwerk gegen jede Art von Korruption sein könnte. Man kann mit einer Public Blockchain eine bessere Welt erschaffen. Silk Road ist ein großartiges Beispiel für die Chancen, die diese neue Technologie mit sich bringt.